Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Es gibt Menschen, die sich entscheiden und es gibt Menschen, die beides lieben. Unser heutiger Gast hat in zwei der anspruchsvollsten Welten Erfolg gefunden, auf dem Wasser und in der Medizin. Sie hat Weltmeistertitel geholt, Regatten gewonnen, ist bei den Olympischen Spielen gesegelt und 2024 in Paris gemeinsam mit Lukas Mehr ganz nach oben aufs Podest. Und während sie für Gold kämpfte, lernte sie gleichzeitig Leben zu verstehen. Im Hörsaal, in der Klinik, bei Visiten. Sie kennt den menschlichen Körper nicht nur aus dem Training, sondern aus der Tiefe der Medizin. Sie weiß, wie man Belastung spürt und wie man sie heilt. Sie hat ein Buch geschrieben über ihre 10 goldenen Regeln und lebt jede einzelne davon mit Haltung, Herz und Hingabe. Heute spricht sie mit uns über die Leistung, Lernen und Lebensbalance. Willkommen bei Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Willkommen, Lara Wadlau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Und hallo erstmal, Lara. Schön, dass du heute da bist bei unserem Podcast.
Danke für die Einladung.
Wobei, stören wir dich gerade oder hast du dein Training unterbrochen?
Ja, mehr oder weniger. Es geht erst richtig los dann nach dem Podcast.
Okay. Starten wir gleich mal rein mit dem Sport, denn dein Weg ist ja tatsächlich wirklich außergewöhnlich. Wie kamst du überhaupt zum Segeln und war es Liebe auf den ersten Windstoß?
Meine Eltern haben mich immer zum Segeln mitgenommen am Boot am Wörthersee, aber mir war das immer zu langweilig, weil ich wollte lieber Motocross fahren, Ski fahren, bin lang Skirennen gefahren und irgendwann war richtiger Sturm am See und dann habe ich es einmal probiert, alleine zu segeln und da habe ich gesehen, dass es alles andere als langweilig ist und so habe ich mich verliebt.
Okay. Du hast ja mit 16 Jahren international gewonnen, mit 18 hast du WM-Gold geholt und woher kam diese Stärke und dieser Wille, das vor allem in den jungen Jahren schon zu erreichen?
Ich weiß es nicht, woher es gekommen ist, aber meine Eltern haben mich immer unterstützt. Und sagen wir so, wenn so ein Werkzeugkasten aufgebaut ist, sie haben mir die Tools dafür gegeben und ich habe sie benutzt. Also es war echt von Anfang an immer so und deswegen, ich wollte halt immer besser werden, immer mehr erreichen, immer neue Rekorde brechen und so hat sich das dann stetig nach oben entwickelt.
Das ist echt cool. Jetzt hast du ja letztes Jahr in Paris Olympiagold gewonnen. Das ist ja schon ein sensationeller Erfolg, also das muss man auch erstmal schaffen. Wie fühlt sich so ein Moment an, auf den man so lange hingearbeitet hat?
Ja, das ist eigentlich ein unbeschreibliches Gefühl, weil es ist halt doch ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Das ist ja nicht was, worauf man 4 Jahre hinarbeitet, sondern eben 20 Jahre, wie in meinem Fall. Und wenn das dann einmal aufgeht, da gehört natürlich auch Glück dazu und die Umstände müssen passen und jeder ist top vorbereitet. Und wenn du dann der Glückliche bist und sogar Gold holst, dann ist es ein unbeschreibliches Gefühl.
Lara, wie beeinflusst denn der Segelsport deinen Blick auf den Körper?
Ja, der Sport. Generell, also ich sehe da immer mehr Menschen dicker werden und sich weniger bewegen. Ich versuche da ein bisschen mit gutem Beispiel voranzugehen und zu sagen, es ist wichtig, dass man schon präventiv arbeitet und nicht erst, wenn es zu spät ist und die Leute dann im Krankenhaus landen. Da hat man viel selbst in der Hand und das versuche ich einfach weiterzugeben.
Welche Rolle spielt denn mentale Stärke für dich, besonders im Regattasport?
Ich sage mal so, jeder hat das beste Material, jeder ist super fit, jeder ist gut vorbereitet, jeder hat sein Team um sich, aber im Endeffekt, also ich bin ja schon öfter gefragt worden, worauf es denn eigentlich am meisten ankommt und ich würde sagen, über Gewinnen und Verlieren entscheidet schlussendlich der Kopf. Also wenn du mental stärker bist als die anderen, dann hast du ein gutes Ass im Ärmel.
Ja, das hat uns unser Sportpsychologe auch genauso beschrieben, wie du es gerade sagst. Tatsächlicherweise sind das dann diese Nuancen, die es einfach dann am Ende nochmal ausmachen, der Kopf einfach. Jetzt hast du ja mitten in der Hochleistungskarriere was getan, was völlig verrückt ist und was ja kaum jemand schafft. Du hast Medizin studiert, während dem Ganzen Vorbereitungen kurz vor Olympia. Du hast ja dein Studium an der Sigmund Freud Universität absolviert und 2023 abgeschlossen. Wie hast du es geschafft, das gleichzeitig zu leben, Leistungssport und Medizinstudium?
Ich glaube, ich bin sehr gut in Dinge zu priorisieren. Das heißt, ich mache viele Dinge, was manchmal nicht gut ist, aber ich mache vier, fünf Dinge gleichzeitig. Und ich gebe dann Beispiel, ich bin Gott sei Dank damit gesegnet, dass ich überall lernen kann. Das heißt, wenn ich auf Reisen war, am Gate gesessen bin, im Flieger war, habe ich jede Sekunde genutzt, um zu lernen. Wenn ich auf Wind gewartet habe, habe ich gelernt. Ich wirklich jede einzelne Sekunde war bei mir mehr oder weniger durchgeplant, wobei man meinen Sport nicht planen kann, weil man eben auf äußere Einflüsse da abhängig ist. Das heißt, wenn ich auf Wind warten muss, muss ich auf Wind warten, dann hole ich meine Sachen nach vorne und lerne. Und so habe ich das halt getimt oder dann umgekehrt auf der Uni bei Vorlesungen. Die anderen sind halt in der Stunde Mittagspause essen gegangen, ich bin laufen gegangen im Krankenhaus, ich habe bei 10 Minuten Pausen, wo die anderen Kaffee trinken gegangen sind, habe ich meine Intervalle reingeballert und bin die Stiegen 10 Stockwerke rauf und runter gelaufen. Und so habe ich halt immer beides kombinieren können.
Wow, also allein die Disziplin zu haben, sich da nicht anstecken zu lassen und dann mal in dieser 10 Minuten Pause mal kurz einen Kaffee zu trinken oder so. Respekt, aber ich könnte es nicht, sage ich ganz ehrlich. Gab es denn Momente, in denen du dein medizinisches Wissen direkt im Sport gebraucht hast, wie zum Beispiel bei Verletzungen, Regeneration, Stress und so?
Ja, voll. Also ich habe schon zwei Kreuzbandrisse gehabt, da habe ich aber noch nicht Medizin studiert. Aber meine Mutter ist Medizinerin, das heißt, man kriegt ja das eine oder andere mit. Aber vor allem jetzt in Richtung Paris habe ich sehr viel gelernt, sei es ernährungstechnisch oder zyklusmäßig, eben meinen ganzen Zyklus wirklich. Du weißt ja wahrscheinlich, dass es noch nicht so viele Studien gibt über Frauenmenstruation etc. und vor allem nicht im Sport oder bei Medikamenten. Und da war ich wirklich, ich würde sagen, Selbstversuchsobjekt und habe an meinem Körper sehr, sehr viel getestet, damit ich einfach so leistungsfähig wie möglich bin. Und da habe ich meinen Körper und meine mentale Gesundheit ganz anders kennengelernt. Und das hat mir natürlich enorm geholfen, mein Medizinstudium, weil ich einfach ein Background habe und Dinge schneller verstehe als andere und nicht primär auf nur Ärzte angewiesen bin. Das heißt, ich habe mir ein Expertenteam zusammengesucht, mir das Beste, die Rosinen rausgepickt aus jedem Einzelnen und so halt versucht, besser zu werden.
Wow, du hast jetzt auf jeden Fall schon ein paar Punkte angesprochen. Ich glaube, ich sollte den Kontakt zwischen dir und der Rebecca Sänger aus der Uni Greifswald zusammenbringen, die tatsächlich geschafft hat, jetzt in der orthopädischen, also deutschen orthopädischen Gesellschaft eine Geschlechtermedizin zu implementieren. Also tatsächlich wirklich speziell auch
Oh
auf
ja.
das Thema Frauen, weil es eben so viele Punkte gibt und weil du gerade auch gesagt hast, Kreuzbandriss, wir haben ja die Folge schon draußen, wo es eben darum ging, weil es eigentlich noch gar nichts wirklich gibt darüber. Also das Kreuzband ist tatsächlich das meistuntersuchte Gelenk bei der Frau, aber da scheiden sich auch die Aussagen und die Studien, ob es jetzt tatsächlich was mit dem Zyklus zu tun hat, ob nicht, ob das tatsächlich am Ende der Punkt ist, der ausschlaggebend ist dafür. Aber wirklich, wow, also wie du das dann da steuerst, sensationell. Außerdem, und das muss ich noch mit einwerfen, hat Rebecca Sänger gestern einen ganz interessanten Satz gebracht, beziehungsweise eine ganz interessante Bemerkung. Und zwar, man fährt zu den Olympischen Spielen, man hat dabei Orthopäden, Internisten, Physiotherapeuten, Sportathletiktrainer, alles Mögliche. Aber was es nicht gibt, sind Gynäkologen.
Stimmt, das merke ich mir den Satz.
Jetzt hast du ja, Lara, in deinem Lebenslauf ein Teil, der mich tatsächlich fasziniert hat. Du hast einen Forschungspreis in der plastischen, ästhetischen und rekonstruktiven Chirurgie gewonnen. Welches Fachgebiet interessiert dich denn besonders? Oder ist es tatsächlich das Fachgebiet? Weil man würde jetzt bei dir eher denken, Sportmedizin.
Bei mir ist es relativ schwierig, weil ich eben ein sehr wissbegieriger Mensch bin und mich sehr viele Sachen und Dinge interessieren. Und am Anfang war so voll plastische Chirurgie, da habe ich dafür gebrannt, weil ich glaube, ich war von einer Abteilung, wo ich schon sehr, sehr früh und viel mitoperieren habe dürfen. Und das macht es halt aus, wenn man nicht nur zuschauen darf. Und deswegen habe ich mich in das Thema eingelesen. Ich habe meine Diplomarbeit darüber geschrieben und eben den Forschungspreis gewonnen. Und dann hat sich meine Meinung geändert. Dann wollte ich Unfallchirurgie machen und eher, weil es halt näher zum Sport ist und ich mit mehr Sportlern zu tun dann habe. Und jetzt gehe ich eher auf präventiv. Das heißt, ich möchte vorab schon ansetzen und nicht erst, wenn es zu spät ist. Also ich mache viele Entwicklungsstadien durch.
Das ist auf jeden Fall interessant. Wir werden den Weg begleiten, Lara, weil es tatsächlich sehr spannend ist, was du dann am Ende machst oder ob du was komplett Eigenes da draus kreierst. Das traue ich dir nämlich tatsächlich auch zu. Hast du denn in deiner Zeit im Krankenhaus auch Parallelen zum Sport entdeckt, wie zum Beispiel Teamdynamik, Druck, Verantwortung?
Ja, klar. Also ich glaube, Sport, Medizin oder Unternehmertum generell haben sehr viele Parallelen. Und mir hat das, also ganz viele Menschen sagen immer, Sport ist die beste Lebensschule. Ich habe das am Anfang nicht so wirklich verstanden, aber je mehr ich von, ich würde sagen, unter Anführungszeichen normalem Leben so mitkriege, desto mehr kann ich den Satz verstehen, weil er bereitet dich auf alles vor. Du musst diszipliniert sein, du musst zielstrebig sein, du musst teamfähig sein, weil alleine geht's nicht. Auch wenn du Einzelsport machst, brauchst trotzdem ein Team und ein gutes Umfeld um dich herum. Du musst mit Widerständen umgehen, mit Rückschlägen. Das ist, ja, da gibt es so viele Sachen, die parallel sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja mein Jahr im Krankenhaus angefangen, kurz nach den Olympischen Spielen. Und wenn es dann um Entscheidungen geht, Leben oder Tod, dann merkt man erst als Sportler, was wirklicher Druck bedeutet. Weil Medaillen sind gut und nett. Und natürlich glaubt jeder Sportler, dass bist der König der Welt oder die Königin der Welt und das ist jetzt das Wichtigste im Leben. Aber wenn dann eben eine Situation im Krankenhaus kommt, wo du schnell entscheiden musst und du weißt, da geht es jetzt wirklich um was, dann checkst du erst, okay, das ist wirklich Druck.
Definitiv. Und das ist auch schön zu hören, dass du das trotz des Erfolges noch genauso beschreibst. Also ist ja auch nicht selbstverständlich so. Jetzt hast du ja ein Buch geschrieben, Segel des Lebens. Was war dir beim Schreiben des Buches extrem wichtig, dass drin vorkommt?
Mir war es wichtig, also zu dem Buch ist es erst gekommen, also ich habe relativ viele Vorträge gegeben und da sind Menschen dann nach dem Vortrag zu mir gekommen und haben mich gefragt, wo sie denn mein Buch kaufen können. Ich sage, welches Buch? Es gibt kein Buch. Und sie, ja, wie jetzt? Es gibt kein Buch. Und sie wollten halt so viel mehr lernen und anscheinend habe ich die Fähigkeiten, Menschen zu inspirieren und zu motivieren. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, wenn jetzt so hohe Nachfrage besteht, dann schreibe ich doch ein Buch, weil ich bin mir gedacht, ja, ich bin 30 Jahre, was habe ich denn? Das finde ich mir ein bisschen lehrlich. Was soll ich denn schon bieten oder was habe ich zu bieten, außer Stories von meinem Leben? Aber das habe ich schön gefunden und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich das Buch schreibe und die nur einen einzigen Menschen erreiche und den erreiche, dass er motiviert ist, sich zu bewegen, besser zu ernähren oder seine Denkweise ein bisschen zu verändern, dann habe ich schon gewonnen. Und das war mein Antrieb.
Wow, also wirklich faszinierend. Ich finde es toll und vor allem auch, dass du sagst, weil so geht es ja wirklich vielen, die jung erfolgreich sind und einen Weg gemacht haben und sagen, ja, was soll ich jetzt darüber schreiben? Also was, also soll ich jetzt euch Ratschläge geben und andere, die 50 Jahre schon auf dem Buckel haben und gearbeitet haben und so weiter, ja, aber tatsächlich, ich finde es toll, dass du es gemacht hast. Gibt es denn eine Regel, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern besonders ans Herz legen möchtest, gerade wenn es um Gesundheit oder Lebensbalance geht?
Ja, viele, also ich habe das ja schon erwähnt, ich beschäftige mich sehr stark mit Ernährung und ganz viele in meinem Umfeld oder fremde Menschen kommen zu mir und die ein bisschen dicker sind und fragen mich ja, wie sie denn anfangen sollen. Sie haben gar keine Ahnung. Und ich sage dann immer, zu Anfang, wie es klingt, geht's den ersten Schritt. Mhm. Geht's raus in die freie Natur, geht's mal 2, 3 Schritte oder 10 Minuten am nächsten Tag, geht's 15 Minuten am nächsten Tag, geht's 20 Minuten. Und es muss ja nicht gleich ab Marathon sein oder 10 Kilometer Lauf. Einfach mal Schritt für Schritt und dann kommt man eh ins Tun. Und jeder, der manchmal läuft, der weiß, wir haben alle keinen Bock auf Laufen oder die meisten nicht. Aber wenn man dann einmal ins Tun kommt, dann denkt man sich, ja, okay, jetzt mache ich es eh schon, jetzt höre ich auch nicht mehr auf. Oder so ganz banale Dinge wie den Einkaufswagen zu nehmen, sondern die Tüten in der Hand zu tragen oder mal nach Hause zu gehen, statt mit dem Auto zu fahren oder die Treppen zu nehmen, statt den Aufzug. Wenn man diese kleinen Dinge im Alltag adaptiert, helfen die schon wirklich viel und das summiert sich dann und da checkt man oft nicht, was da möglich ist.
Manche Bequemlichkeiten vielleicht mal zu ändern.
Genau.
Mal nicht mit dem Aufzug zu fahren oder so. Wenn du das Buch als Rezept betrachten würdest, was ist die wichtigste Zutat für die mentale und körperliche Stärke?
Ja, da gibt es verschiedene Dinge. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so ein guter Ansprechpartner, weil eben ich habe schon viele Verletzungen gehabt und gebe meinem Körper oft nicht genug Ruhe, die notwendig wäre. Und bei mir ist es immer so, mein Körper, wenn es ihm zu viel wird, dann zieht er die Reißleine. Sprich, ich habe Verletzungen, ich werde krank und der zwingt mich dann wirklich zum Ruhe geben. Und da wie einfach, es war ein langer Prozess, dass ich da in meinen Körper reinhöre und mir denke, okay, der Hals kratzt, ich fühle mich krank, jetzt gehe ich vielleicht nicht trainieren. Früher habe ich das unbedingt durchziehen müssen, weil ich mir sonst gedacht habe, ich bin faul und ich verdiene das nicht. Aber habe dann lernen müssen, okay, wenn ich dann 2 Wochen ausfall wegen diesem einen Training, ist es doch besser, auf ein Training oder 2 Trainings zu verzichten und mental. Mir hilft es zum Beispiel total, mich in der Natur aufzuhalten. Wenn ich viel Stress habe, dann gehe ich mal raus, gehe in den Wald spazieren und das gibt mir dann so viel zurück. Für sich entscheiden, was für ihn am besten ist.
Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal in den Punkt Reflexion und Brücke für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was würdest du heute jungen Sportlerinnen oder Sportler oder auch Medizinstudierenden raten, die auch 2 Welten verbinden wollen?
Ich würde sagen, egal wer dagegen redet, wenn man selbst davon überzeugt ist, dass das machbar ist, dann ist es auch machbar und man soll sich nicht davon abbringen lassen, weil bei mir haben auch 99,99% der Menschen in meinem Umfeld gesagt, das geht nicht. Also wie stellst du das vor, das geht nicht. Ich habe es dann trotzdem möglich gemacht, eben mit den Dingen, die ich dir vorher schon erzählt habe. Man kann so viele Dinge und Zeit vereinen und mehr Zeit für was schaffen und man braucht es nicht unbedingt die perfekte Umgebung zu lernen. Es geht auch am Flughafen. Man muss nur den ersten Schritt wagen und sich einfach das antrainieren. Und wenn man halt manchmal die Zeit nicht hat, dann bleibt einem eh nichts anderes über.
Ja, das stimmt. Was hat sich denn für dich seit der Olympiade verändert in dir und in deiner Vision für die Zukunft?
Ich muss sagen, ich bin viel geerdeter und zufriedener, weil ich mir denke, ja, und vor allem, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe so ein enormes Selbstbewusstsein dadurch erlangt, weil bis in meinem Leben bis jetzt ist immer alles aufgegangen, zum Glück, und zu mir muss ich schnell Holz klopfen. Da bin ich einfach super dankbar und habe eine Sichtweise aufs Leben, dass ich mir denke, alles, was jetzt kommt, ist absolute Draufgabe und ich bin super dankbar, dass ich den Weg gehen habe dürfen, so viele Menschen kennenlernen habe dürfen und dass ich meine Ziele verwirklichen habe dürfen und alles, was jetzt kommt, ich habe halt totales Vertrauen, weil ich mir denke, okay, egal was jetzt kommt, es wird sicher gut werden.
Lara, jetzt hast du ja vorher schon erzählt, dass dein Körper selbst auch, ja, wenn es zu viel wird, dir praktisch so einen kleinen Rückschlag gibt und sagt, hey, stopp, ne, das wird so nix. Jetzt gibt's ja auch Menschen, die sagen, oder gerade in dem Beruf der Medizin, jetzt machst du doppelt das Ganze, also Sport, und dann auch noch in einem Sport, der jetzt, sage ich mal, an Popularität nicht so groß ist. Also das kriegen die meisten mit bei den Olympischen Spielen, aber dann war es das wahrscheinlich auch. Wie bist du denn damit umgegangen, wenn Leute gesagt haben, oder gerade in dem beruflichen Tonus mit der Medizin, ja, das wird eh nichts, das schafft sie eh nicht, ja, und so. Also es gibt ja auch immer viele Kritiker.
Bei mir ist es so, je stärker und lauter die Kritik ist, desto mehr denke ich mir jetzt erst recht. Also bei mir ist es wirklich so ein Antrieb und wenn egal was in meinem Leben war und die Leute gesagt haben, das kriegt sie nicht hin, das geht nicht, dann habe ich mir wirklich gedacht und jetzt zeige ich es euch allen und jetzt erst recht und irgendwas bewirkt es dann in meinem Körper oder in meinem Kopf, wo ich dann wirklich fast unbesiegbar wäre. Also ich freue mich immer, wenn Menschen gegen mich reden oder gegen meine Visionen sind, weil dann weiß ich, es wird ganz gut werden.
Das ist gut. Das ist eine klasse Einstellung. Lara, wir werden jetzt aber nicht, wir wollen jetzt damit nicht aufrufen, dass du lauter Kritik bekommst. auf das Ganze. Hast du das Gefühl, dass Medizin und Sport stärker voneinander profitieren sollten oder können?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es sehr traurig eigentlich. Am Anfang meiner medizinischen Karriere habe ich natürlich gesehen, dass Patienten reinkommen sind in Behandlungsraum und denen wurden halt einfach auf schnell Medikamente verschrieben, wenn sie keine Luft kriegen. Und ich denke mal, hey, sag dem doch einfach einmal, er soll sich ein bisschen mehr bewegen, weil wenn er 40 Kilo weniger hat, dann wird es mit der Luft auch besser. Und das finde ich schade, dass es nur noch eine Symptombehandlung ist. Und aber ich verstehe es, das System, weil die Mediziner haben einfach keine Zeit mehr, um wirklich auf den Patienten einzugehen. Und das ist einfach was, was man wirklich ändern sollte, weil sonst wird unser Gesundheitssystem nicht mehr lang funktionieren. Und das sind Sachen, wo ich denke, ja, da möchte ich vor allem gezielt darauf einwirken. Oder in Schulen, wie lange diskutieren wir in Österreich über diese einstündige Turnunterrichtsstunde und die ist immer noch nicht durchgesetzt, was so lächerlich ist, weil als Kind kann ich nicht den ganzen Tag sitzen, vor allem als Kind nicht. Ja. Und da muss einfach ein bisschen mehr Bewusstsein geschaffen werden.
Echt traurig, dass man so lange eigentlich über so ein Thema und vor allem, wir sagen, also überall hört man es und es wird auch über Studien beschrieben, die Kinder sollen sich mehr bewegen, man muss den Kindern mehr Freiheit geben. Und genau aber an dem Punkt, wo man als erstes ansetzen kann, nämlich in der Schule, weil das sind sie ja sowieso, ja. Dass man dann nicht schafft, diese Stunde einzuführen, ist völlig verrückt.
Voll.
Was ist für dich Gesundheit, Lara, aus Sicht der Spitzensportlerin und der Medizinerin?
Gesundheit ist für mich eben, ja, also natürlich bin ich ein bisschen Performance getrieben, weil ich halt ein bisschen anders denke als Sportlerin. Das heißt, ich hau mir schon meine 10 Tabletten Supplements in der Früh rein und komme mir schon vor wie eine Oma, weil ich so viele Tabletten nehme. Aber ich bin es halt gewohnt zu optimieren an allen Ecken und Enden und vor allem bei Sportlern ist es bewiesen, dass echt 95%, die nicht supplementieren, einen Mikronährstoffmangel haben und da kann es einfach nicht der Leistung bringen. Das ist eine Gleichung, die nicht aufgeht und genauso ist es aber bei Menschen, weil viele Menschen fragen mich, aber ich mache keinen Sport, brauche ich denn jetzt das eine oder das andere trotzdem? Und ich denke mir, es gibt schon so viele Studien über Kreatin zum Beispiel, Vitamin D und so Standardsachen, die man echt nehmen sollte. Und viele denken sich, ja, früher hat man das ja auch nicht genommen. Ja, aber die Medizin und die Wissenschaft entwickelt sich halt weiter. Und das ist das Schöne daran. Und nur weil früher man das nicht, früher ist man auch ja nur 50 Jahre alt geworden und nicht mehr 80, 90 oder 100. Also die Argumente findet man etwas blöd dann.
Wir kamen auch die Tomaten aus dem Gewächshaus in der Region und nicht aus Spanien oder sonst irgendwo. Ja. Das sag ich dann dazu immer, weil das ist tatsächlich eine Frage, die wir ja auch öfters bekommen. Ja, wie ist das denn mit diesen Zusatzmedikamenten oder Supplements, wie du sagst? Ja, das hat sich halt einfach auch alles verändert und Gott sei Dank ja auch die Studien. Wobei man ja auch dazu sagen muss, dass wir ja auch wirklich froh sind, das Thema hatten wir ja auch, dass ja seit 1990 erst Frauen in Studien mit eingezogen werden, bei den Medikamenten, also es ist sowieso völlig verrückt. Lara, wir kommen jetzt langsam zum Abschluss. Wenn du heute eine goldene Regel für unser ganzes Gesundheitswesen aufstellen könntest, wie würde die lauten?
Ich hätte ein paar Punkte, wo man ansetzen könnte. Erstens, dass das Sport- und Ernährungsthema schon in den Schulen vertreten und gelehrt wird, dass im Gesundheitssystem ich kann es halt nur aus der Sicht der jungen Ärztinnen und Ärzte beschreiben und ich denke mir, okay, verstehe das, wenn man als älterer Oberarzt schon seine Jahre abgebüßt hat, quasi, dass man dann nicht mehr für Junge zuständig sein möchte, aber es gibt ganz viele Ärzte, die so 70 sind, nahe der Pension, aber nicht in Pension gehen wollen und die wirklich bemüht sind, den Jungen was weiterzugeben und die sollte man auf jeden Fall im Krankenhaus irgendwie halten, weil ich zum Beispiel das große Glück gehabt, so einen Arzt zu haben und den habe ich immer anrufen können. Alle Ärzte, weißt du, wie das ist, in einer Nachtschicht, bist du komplett alleine, studierst 6 Jahre Medizin, hast aber überhaupt keine Ahnung eigentlich von irgendwas und dann machst du den Nachtdienst alleine. Wenn ein Oberarzt anruft, der schlaft und hebt beim 5. Mal nicht ab. Und dann ist es einfach wirklich cool, wenn du so ein nicht 1:1 Teaching hast, aber einfach eine Art Mentor, auf den du zugreifen kannst und der froh ist, dir was beizubringen Und ich glaube, da ist so, so, so viel mehr drinnen. Und wenn man da nicht so kurzsichtig denken würde, sondern längerfristig, hätte man so viel bessere Mediziner in den Krankenhäusern. Und vor allem, wir sind alle motiviert. Wir lieben den Beruf, aber wir lieben nicht das System. Und ganz viele sind kurz davor aufzuhören oder sich neu zu orientieren. Und das finde ich einfach extrem schade, weil wir werden abgestempelt für Bürokratiezeug. Das heißt, Patient kommt rein. Ich muss nur in den Computer schauen, weil ich hinten und vorne nicht mehr zusammenkomme mit den Listen, die ich abhandeln muss und habe aber gar keine Zeit mehr, den Patienten in die Augen zu schauen. Mhm. Der Patient am anderen Ende denkt sich, was ist denn das für ein Arschlocharzt? Der nimmt sich ja gar keine Zeit für mich. Warten aber draußen 100 Leute, die abbehandelt werden wollen. Das System passt einfach nicht so, wie es gerade ist.
Ja, das ist leider auch das, was die Patientinnen und Patienten ja auch nicht sehen. Wenn du mit einem Patienten 5 Minuten sprichst, hast du danach aber mindestens 10 Minuten Verwaltungsarbeit im genau. Hintergrund, die halt auch noch gemacht werden muss. Und das ist das, warum wir auch den Podcast gegründet haben, um einfach mal zu zeigen, was steckt denn eigentlich alles so dahinter. Mhm. Jetzt haben wir ja im Vorfeld so ein bisschen unsere Community gefragt, nach der Hauptfrage an dich. Es war wirklich sehr faszinierend, denn die Frage, die alle so ein bisschen beschäftigt hat, ist, was kommt denn für dich als nächstes? Sportlich, beruflich, persönlich?
Also sportlich bereite ich mich gerade auf die nächsten Olympischen Spiele vor. Das sind 2028 in Los Angeles. Beruflich gehe ich dann so richtig an danach, weil also beides gleichzeitig ist schön und gut, aber schon extrem zehrend. Und es ist schön, wenn man die Wahl hat, sich entweder aufs eine oder das andere zu konzentrieren. Und generell bringe ich jetzt dann im Jänner meine eigenen Supplements raus, meine eigenen Produkte und auch ein paar Nahrungsergänzungsmittel, weil ich es einfach satt bin, in den Social-Media-Kanälen zu sehen, wie diverse Influencer Werbung für irgendeinen Dreck machen, sorry, meine Ausdrucksweise, und alle möglichen Leute nur noch Experten sind, aber eigentlich gar keine Ahnung haben. Und deswegen ist es mir wichtig, einfach wirklich gute Produkte labortechnisch geprüft zu sein und da, wo da wirklich was dahinter ist. Und das ist meine Vision, da anzusetzen und präventiv schon zu arbeiten und den Menschen was weiterzugeben. Und das würde ich schön finden, wenn das aufgehen wird.
Ich werde auf jeden Fall die Daumen drücken, Lara. Und vielleicht hören wir uns ja dann im Januar mal zu einer Sonderfolge mit dir über deine Supplements. Ich sehe das übrigens ganz genauso wie du. Ich verstehe auch nicht, dass es da nicht immer mal jetzt einfach Regulierungen gibt bei diesen Bewerbungen. Ja, ich sage auf jeden Fall mal vielen lieben Dank, Lara, für deine Offenheit, deine Kraft und deine Zeit. Du hast heute eindrucksvoll gezeigt, wie Sport und Medizin sich nicht ausschließen, sondern sich bereichern können. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für die Zukunft, für deinen Weg und für die Vorbereitung natürlich für 2028. Ist zwar noch eine Zeit hin, aber wenn man weiß, wenn man aus dem Bereich kommt, 2028 ist ganz schnell da.
Genau, so ist es.
Und ja, alles Gute auf deinen weiteren Weg, ob mit Segel oder Stethoskop.
Danke dir. Danke für die Einladung.
Bis dann.
Ciao.
Das war Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben, über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.